Das Wort Hingabe ist eigentlich sehr bekannt. Ich liebe die neue Formulierung, die wir aus anderen Predigern kennen oder anderen Büchern lesen. Hingabe spricht auch dafür, wofür lebst du? Wofür lebe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Nun, es ist sehr bekannt, auch diese evangelistische Botschaft, die Suche nach dem Sinn des Lebens. Aber ich denke, dass es heute Abend tiefer geht. Heute Abend werden wir abgeholt in der Reflexion, wofür lebe ich? Wofür schlägt mein Herz? Und eine hinführende Bibelstelle will ich aus Römer Kapitel 6, Vers 13 lesen. Und da heißt es, in einer modernen Bibelübersetzung übersetzt, dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und mit allem, was ihr habt. Weil ihr mit Christus gestorben seid und er euch neues Leben schenkte, weil, was ist die Antwort, so sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Was ist das für eine Offenbarung, wenn ein Mensch, egal von welcher Herkunft und auch religiösen Herkunft, und ich sage auch noch dazu, wenn ein Christ versteht, wofür er leben soll, weil es kann nicht sein, dass es Menschen auf dieser Erde gibt, die für nichts leben. Für irgendetwas lebst du. An irgendetwas hängt dein Herz. Deine Prioritäten, deine Überzeugungen, deine Vorlieben, irgendwo hat irgendjemand oder jeder hat irgendwo was. Es gibt es nicht. Ja, wenn du sagst, ja, aber ich lebe, um zu existieren, dann lebst du für deine Existenz. Hey, was machst du gerade? Der eine sagt, ich chille, der andere sagt, ich existiere. Aber existieren allein genügt nicht. Jeder lebt für irgendetwas. Der eine für die Familie, der andere für den Beruf, der andere für Sex, der andere für Partys, der andere für Erfolg, der andere für Reichtum, der andere für seine eigene Sicherheit. Der eine lebt für seine Ängste, der andere lebt für seine Depressionen, der andere lebt, es gibt irgendetwas, wofür wir leben. Und manche leiden drunter, dass sie nicht rauskommen, um aufzuhören, für etwas zu leben, was sie zerstört. Sie leiden drunter, weil niemand sie rausholen kann. Und wie schön ist es, wie glückselig es ist, die alte Sprache. Glückseligkeit heißt, was für eine befreiende Freude ist, wenn ein Mensch oder ein Christ weiß, wofür er leben soll. Und selbst bei Christen ist es nicht garantiert. Manche Christen leben für alles andere, als für das, was eigentlich ihre Bezeichnung ausmacht. Christ, ein Christ. Ein Christ ist ein Christus-Nachfolger. Ein Christus-Liebhaber, ein Christus-Orientierter, ein Christus-Fixierter. Diese Vision steckt in dieser, und das war übrigens, das war am Anfang als ein Schimpfwort. Am Anfang, als die Kirche, als die christliche Kirche entstand, war das ein Schimpfwort. Wenn man sagen wollte, der ist verrückt und blöd, hat man gesagt, der ist Christ. Warum? Weil man meinte, die Leute sind die sind bescheuert, für sie kommt nichts anderes mehr in Frage, als diesen Betrüger nachzufolgen. Und sie meinten Jesus von Nazareth. Aber schaut mal, was für eine Tiefe und was für eine Dimension diese Bezeichnung hatte, Christ zu sein. Und heute sind wir stolz darauf. Amen. Aber es tut uns gut, erstens festzustellen, dass du für Jesus lebst und dass der Sinn deines Lebens sich darin erfüllt, diesen Herrn und Erlöser und Meister des Lebens nachzufolgen. Es ist gut festzustellen, das, was ich tue, das tue ich, weil ich dafür lebe. Und es ist schön festzustellen, was für Korrekturen soll ich mittlerweile vollbringen, damit ich wieder auf die Spur komme, um sagen zu können, wofür lebe ich. Und deswegen diese große Einführung ist einfach, um dir ein Bild zu geben und eine Frage dir ganz nah am Herzen zu bringen. Wofür sollst du leben? Wofür lebst du? Es hört, Hingabe heutzutage ist kein populäres Wort. Es hört sich an wie aufgeben oder verlieren. Menschen in Gesellschaftsrelevanz denken überhaupt nicht an verlieren, überhaupt nicht an aufgeben, sondern wir leben in einer Ellenbogengesellschaft, die einfach dir sagt, du sollst durchkommen, gib nicht auf, kämpfe dich durch und sei ein Sieger und ein Gewinner. Egal, was es dir kostet. Und das ist der Unterschied. Egal, was es dir kostet. Und da setzt Jesus einen Gegenpol. Wir wollen von Jesus lernen, was wirkliche Hingabe ist. Seht ihr ihn nicht mit ausgestreckten Armen am Kreuz hängend, wo Menschen dieses Bekenntnis an ihn hatten. Er hat so viele geholfen und er selbst hat sich nicht helfen können, weil ihr mit Christus gestorben seid. Und das ist jetzt die Definition von Hingabe. Jesus lebte seine Hingabe, indem er nicht für sich lebte. So lebte er seine Hingabe. Und wenn es heißt, wir Christen, wir sind mit ihm gestorben, dann heißt es nichts anderes, als aus diesem Vorbild zu leben. Ich lebe nicht für mich, sondern wofür lebe ich? Ich lebe für Christus, für den Auftrag, den Jesus mir gegeben hat. Wir reden von Anbetung in der Church. Wir reden von tiefer Anbetung in der Kirche. Wir reden von echter Anbetung. Was ist echte Anbetung? Echte Anbetung ist ganze Hingabe. Sag Amen dazu. Echte Anbetung ist ganze Hingabe an Gott. Und das Ziel ist klar, es ist Gott. Es ist unser Herr. Und es ist viel höher als Heiligung, als Kreuz tragen, als beten, als singen, als fasten, als dein ganzes Geld herzugeben. Es ist viel höher. Wofür lebst du? Hingabe ist viel höher als all Zitierte. Es beschreibt, wofür ich lebe. Ich lebe für Christus. Soll das Bekenntnis sein von jedem Menschen. Und das ist das Angebot der Liebe Gottes und der Gnade Gottes. Mit meinen Unreinheiten, mit meinen Schwachheiten, mit meinem Versagen, mit dem, was ich nicht schaffe und nicht kann. Ich möchte aber für Jesus Christus leben. Denn er hat sein Leben für mich gegeben. Das ist die Überschrift und das ist das Ziel. Ich lese aus Römer Kapitel 12, Vers 1. Und da heißt es, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Wiederhole es mit mir. Es ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Unser Leben ihm zu schenken. Wir haben gesungen in einem Lied zu Hot Encounter. Übrigens ein Lied aus Alive Worship. Und da heißt es, in Demut lege ich mich vor seinem Thron und bete ihn an. Und Heiko hat uns gepredigt am Freitag. Das ist Hingabe. Das ist Hingabe. Und ich bete zusammen mit euch heute Abend. Es gibt Faktoren, die uns hindern, unser Leben Jesus ganz hinzugeben. Ich möchte nur drei benennen, aber es sind Faktoren, die ernst zu nehmen sind, und es sind Faktoren, wo ich mir wünsche, dass am Ende von diesem Gottesdienst die Sache erledigt ist. Dass diese Faktoren beseitigt werden. Erstens, es gibt Menschen, die haben Angst, Gott zu vertrauen. Sie erleben und sie führen, Gottvertrauen ist wie in einem dunklen Raum sich zu bewegen. Und man weiß nicht, was kommt jetzt auf mich zu. Und die Angst davor, die Furcht davor, das Misstrauen an Gott, weil es durch die Glaubensdimension erlebt wird, das, was wir mit Gott erleben. Und Glaube und Vertrauen ist das gleiche Wort. Sie haben Furcht davor. Ein Faktor. Zweitens, und Faktor zwei ist für jeden bekannt, unser Stolz hindert uns, uns ganz Gott hinzugeben. Und drittens, und das ist etwas für unsere Köpfe, aber was in unseren Köpfen geschieht, resorbiert in unsere Herzen, ist ein gewaltiges Missverständnis, was Hingabe wirklich bedeutet. Und diese drei Faktoren will ich ausbreiten. Erstens, die Frage, kann ich Gott wirklich vertrauen? Kann ich ihm wirklich vertrauen? Viele würden sagen ja, aber mir geht es auch heute Abend um die Einzelnen, die diese Erfahrung nicht haben, weil sie sich nicht wagen in diesem Gebiet des Gottvertrauens. Weil sie sich nicht wagen, in diese Dimension hineinzugehen. Weil es hat nichts mit menschlicher Sicherheit zu tun. Es hat nichts zu tun mit dem, was wir sehen. Sondern die Bibel bringt uns eine Palette von Menschen, die aus Glauben das empfangen haben, was sie empfangen haben. Lässt du dich hineinnehmen in diese Atmosphäre des Vertrauens. In diese Ebene des Vertrauens. In diese Dimension des Vertrauens. Warum hast du einen Grund, Gott nicht zu vertrauen? Kann es sein, dass du an einer gewaltigen Lüge glaubst, und zwar an der Lüge, dass Gott dich nicht liebt? An der Lüge, wo du denkst, naja, Gott, angeblich liebt er alle Menschen. Und wenn ich mich umsehe, liebt er bloß die anderen, aber mich liebt er nicht. Ist es vielleicht der Glaube an einer großen Lüge, wo du sagst, ich bin gar nicht würdig, dass Gott mich liebt, weil ich gebe ihm keinen Grund, mich zu lieben. Und du lebst ihr für dein schlechtes Gewissen. Du lebst für deine Unwürde. Für irgendetwas lebst du. Aber Gott will, dass du lebst für ihn. Indem du ihm tief vertraust, dass er dich liebt über alles. Sag mal Amen dazu. Und vielleicht sagen das auch Leute heute Abend, die es nicht so leicht empfinden, Amen dazu zu sagen. Keine Hingabe ohne Vertrauen und kein Vertrauen ohne Beziehung. Und deswegen ist dieser erste Punkt so wichtig. Leg die Furcht ab und ich gebe dir ein Mittel dazu. Ich gebe dir ein Mittel dazu heute Abend. Jesus sagt, die Liebe treibt die Furcht weg. Amen. Die Liebe, die man in Gott erlebt, die man in Gott erfährt. Gott liebt dich. Wie wünschte ich überhaupt nichts mehr zu sagen, als zu sagen, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Sag mal das deinen Nachbarn. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Gott liebt uns. Gott ist gut zu dir und zu mir. Wer glaubt das? Im Psalm 145, Vers 9 lesen wir, der Herr ist gut zu allem. Und übrigens, liebe Church, wenn ihr es gut findet, was die Bibel sagt, dann sagt ab und zu mal Amen, und zwar von vorne nach hinten. Der Herr ist gut zu allen und schließt niemanden von seinen Erbarmen aus, denn er hat allen das Leben gegeben. Das ist die Wahrheit, die dich frei macht. Das ist die Liebe, die deine Furcht wegnimmt. Und deswegen kannst du Gott vertrauen. Gott sieht dich. Im Psalm 139, Vers 3 lesen wir: Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Willst du was hören? Gott verliert dich nicht aus seinen Augen. Gott, unser Herr, hat dich immer im Blick. Ob du es denkst oder nicht denkst, ob du es fühlst oder nicht fühlst, Gott liebt dich. Er ist gut zu dir. Er sieht dich. Er kümmert sich um jedes Detail deines Lebens. Ihr lieben Christen, zitieren wir mal Matthäus 10, Vers 30. Ich sage die Bibelstellen für nachher zum Nachhören, okay? Bei euch sind sogar die Haare auf den Kopf alle gezählt. Naja, bei manchen ein bisschen weniger. Aber Gott, das ist doch nur ein Bild. Und du sollst heute Abend wissen, ich weiß nicht, wo du bist und wen das betrifft, die Details deines Lebens sind Gott wichtig. Und zwar alle Details. Es gibt nichts, wo Gott sagt, hey, das ist deine Sache, das interessiert mich nicht oder vergeude meine Zeit nicht. Gott liebt dich so sehr, dass er genau dein Denken, dein Fühlen, dein Kämpfen, deine alles weiß von dir. Jeder Atemzug, was da drin an Seele steckt, an Leid steckt, an Tränen steckt, an Hoffnung steckt, Gott weiß es. Und er ist über die Details deines Lebens interessiert. Er will, dass du dich am Leben freust. Oh, jetzt habe ich eine ganz komische Bibelstelle, aber ich werde mir nicht verkneifen, sie euch nicht zu lesen. Und denkt nicht, das betrifft nur eine bestimmte Zielgruppe, sondern darin ist eine Lektion für jeden. Aber ich will lesen aus 1. Timotheus 6, 17. Den Reichen, hallo Timotheus, ja, den Reichen musst du unbedingt einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden oder sich auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sprich das vielleicht zu irgendjemandem. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, der uns mit allem Reich beschenkt. Und jetzt höre, was das Evangelium von Jesus sagt, damit du das Leben genießen kannst. Damit du das Leben genießen kannst. Ihr Lieben, klar, hier ist innerhalb eines Kapitels, einer Rede, ein Ausstieg genommen, rhetorisch, und zwar für die Wohlhabenden. Und die Bibel sagt mit keinem Wort aus ihrem Inhalt, dass Reichtum nicht von Gott gewollt ist. Dass Wohlhabende von Gott nicht gesegnet sind. Im Gegenteil, Gott segnet die Menschen auch mit Wohlstand. Dein Herz aber darf nicht daran hängen. Du darfst nicht dafür leben. Und gerade was Geld angeht und Macht angeht, oh, bei Netflix gibt es ganz interessante Serien, ja. Ganz interessante Serien. Und da sehen wir, wie das sind die Bilder des Lebens, wie Menschen nach Macht streben. Nach Macht streben, für die Macht zu leben oder für Reichtum zu leben. Das sollst du nicht. Denn wer für Reichtum lebt, ist der Erbärmlichste unter den Erbärmlichsten. Und das sagt die Schrift, das sagt der Herr. Im Gegenteil. Aber, jetzt kommt das große Aber, für Reiche, für Mittelstand, für die Bedürftigen gibt es nur eine Norm. Und die Norm ist, genieße so gut wie möglich dein Leben. Wir sind nie aufgefordert im Christentum, dass wir uns arm machen sollen. Dass wir das Leben nicht genießen. Mit all ihren Facetten. Einen schönen Urlaub erleben. Oder mal schön essen gehen. Oder sich gut zu kleiden. Um ein Shopping zu machen. Mit einer gesperrten Kreditkarte. Aber gut. Das Leben ist da, damit wir es genießen. Und Gott will, dass du dich am Leben freust. Aber du lebst nicht für dieses Leben. Und das ist der springende Punkt. Du darfst nicht für dieses Leben. Du darfst nicht leben für deinen Buddy. Du darfst nicht dafür. Warum? Natürlich darfst du. Tu es. Aber es macht dich arm. Es macht uns arm. Und auch zum Thema Geld. Aber ich will mir nicht verkneifen, bitte an das Mediateam da oben, bitte auch die Verse 18 und 19 vom gleichen Kapitel. Sie sollen Gutes tun. Die Wohlhabenden mit ihrem Geld sollen sie Gutes tun und gern von ihrem Reichtum abgeben und andere zu helfen. So werden sie wirklich reich. Sag mal, wirklich reich. Wirklich reich. Und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen. Nicht Sparbuch. Nicht Wertpapiere. Nicht Aktien. Das Fundament für die Zukunft ist das wahre Leben gewinnen. Das ewige Leben gewinnen. Weil sie sind nicht verknechtet unter dem Gott Mammon. Sondern sie dienen der Großzügigkeit. Und die Großzügigkeit hat nicht der Teufel erfunden. Es ist der Charakter unseres Gottes. Es ist der Charakter von Jesus, der alles gegeben hat. Sein ganzes Leben. Und deswegen heißt es, mit allem, was ihr seid und mit allem, was ihr habt. Ein weiterer Punkt, dass Gott dich liebt. Das ist mein Hauptpunkt. Die anderen zwei Punkte werden fliegen, aber das ist mein Hauptpunkt. Er hat einen Plan für dein Leben. Wer glaubt, dass Gott einen Plan für dein Leben hat? Und wer es nicht glaubt, ich befehle dir, es zu glauben ab diesem Moment. Oh Mann, wenn ich das bloß könnte, aber ich kann es nicht. Ich kann nur sagen, Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Auch die Umstände, die du durchgehst und auch die krummen Wege. Und auch das, was nicht klappt. Und du ärgerst dich an deinem, warum kann ich es nicht? Warum kann das der andere? Warum kann er bessere Noten schreiben? Warum wird er schon bei dem ersten Bewerbungsgespräch angenommen? Warum? 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 Ich sag dir, Gott hat einen Plan für dein Leben. Er liebt dich. Und du wirst connected mit dieser Realität, wenn du für ihn lebst. Amen. Wenn du für ihn lebst. Für sein Reich lebst. Und da heißt es, Jeremia 29, Vers 11, denn ich allein weiß, was ich mit dir vorhabe. Das solltest du dir fett unterstreichen. Gott sagt zu dir an diesem Abend mit diesem Wort, ich allein weiß, was ich mit dir vorhabe. Ich, der Herr, werde dir oder euch Frieden schenken in eure Herzen. Und euch aus dem Leid befreien, aus dem Frust befreien, aus dem Mobbing befreien, aus dem Selbstmitleid befreien. Selbstmitleid. Ich gebe euch und ich gebe dir wieder Zukunft und Hoffnung für dein Leben. Und wenn irgendjemand heute Abend dir diesen Gottesdienst verlässt und nach Hause geht und sagt, ich habe wieder neue Lebenshoffnung geschöpft, dann hat sich dieser ganze Gottesdienst gelohnt. Sag Amen dazu. Amen. Ihr Lieben, in den wenigen Minuten höre ich auf. Wer glaubt das? Gott vergibt jeden Menschen. Wenn er Buße tut von seiner Schuld. Psalm 86, Vers 5. du, Herr, bist gut und zum Vergeben bereit. Unermesslich ist deine Gnade für alle, die zu dir beten, die um Vergebung bitten, im Gebet, für ihre Schuld. Gott vergibt dir. Gott liebt dich so sehr, dass er dich, und die Christen sollen begreifen, Gott vergibt dir, jetzt sprechen wir dieses Wort nach, immer wieder. Immer wieder. Sein Kontingent an Vergebung hat kein Ende. Es ist eine Quelle, die nie aufhört. Warum? Weil das aus der Dimension der Barmherzigkeit Gottes geschieht. Gott vergibt dir. Gott vergibt dir. Es gibt keinen Grund, dass du ihm nicht vertrauen sollst. Es gibt keinen Grund, dass du deiner Unwürde dienen sollst und für dein schlechtes Gewissen leben sollst. Sondern du musst die Seite wechseln heute Abend. Amen. Und wer schon die Seite gewechselt hat, stärke dich in diesem Wort. Lebe für Jesus mehr als je zuvor. Und ich sage es dieser Kirche heute Abend, anfangend von meiner eigenen Person, Graziano, gib dich hin mehr als je zuvor, weil der Sinn deines Lebens und der Sinn unseres Lebens ist, für Jesus zu leben, für seinen Auftrag zu leben. Und der Auftakt dieses Jahres, liebe Life Church, ich habe euch die Vision unserer Gemeinde, unserer Kirche dargestellt. Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium jedem Menschen. Lehrt ihnen zu halten alles, was ich euch geboten habe. Macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist der Auftrag, den wir haben. Dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Ihr Lieben, Gott hat Geduld mit dir. Psalm 145, Vers 8. Der Herr ist gnädig und barmherzig. Lesen wir zusammen. Der Herr ist gnädig und barmherzig. Seine Geduld hat kein Ende. Und seine Liebe ist. Seine Liebe ist. Seine Liebe ist. Sie ist grenzenlos. Jeder einzelne deiner Gehirnzellen muss sich dem unterordnen. Jeder einzelne Bereich deines Verstandes muss sich dem unterordnen. Dass die Liebe Gottes für dein Leben grenzenlos ist. Und er hat Geduld. Und wir haben eine Demonstration, der größte, der stärkste Ausdruck der Liebe Gottes ist zu finden in dieser wunderbaren Stelle in Römer 5, Vers 8. Da heißt es, Gott aber hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Jesus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Als wir von ihm nichts wissen wollten. Er kam und starb für uns am Kreuz. Da hat er sein Leben hingegeben. Ihr Lieben, das ist der Punkt. Und das ist Faktor Nummer eins. Was für ein Grund, wenn du das alles gehört hast und wenn du das alles glaubst, was für ein Grund hast du, dein Leben Gott nicht anzuvertrauen? Ich weiß, dass Gottvertrauen heißt, loszulassen von dir selbst, loszulassen von Faktor Nummer zwei, und das ist Stolz. Loszulassen, loszulassen, zu kämpfen, die Kontrolle zu halten, Sicherheiten zu haben, loszulassen von der Selbstverliebtheit. Natürlich ist es der Preis. Aber auf der Grundlage, dass Gott uns liebt, in der Dimension, in dem Farbenspiel, das ich euch hier durch die Schrift vorgelesen habe. Ich sag dir, es lohnt sich, für Jesus Christus zu leben. Es lohnt sich, für sein Reich zu leben, für seinen Auftrag zu leben. Denn dann findest du echtes Leben. Wir sind angewiesen, dass wir diese Botschaft immer wieder hören. Dafür lebe ich. Und Christen können nicht so denken, naja, ein bisschen von geistlichem Leben gehört dazu. Aber alles andere, meine Interessen, meine Hobbys und all meine Vorlieben, die haben ihre Berechtigung. Ja und nein. Sie haben eine Berechtigung in untergeordneter Stellung. In untergeordneter Stellung. Du kannst so weiterleben, wie du willst. Aber ich sage dir, Hingabe ist die Antwort Gottes, dass er alles für uns getan hat. Und das ist der Sinn unseres Lebens. Und wenn du anfängst zu schmecken, und in der Life Church hier drinnen sind viele Menschen, die das schmecken, die das genau leben, die sagen, jawohl, das Reich Gottes hat die Priorität in meinem Leben. Das Reich Gottes. Das Missverständnis, Faktor Nummer 3, dass beides nebenher gehen kann, das muss heute Abend korrigiert werden. Nein. Leben für Jesus und Leben für seinen Auftrag. Das muss die Nummer 1 sein. Denn das ist gelebte Hingabe. Lebe es. Und die, die auf diesem Weg sind, ich ermutige euch nicht aufzugeben. Ich ermutige euch nicht zurückzuweichen, sondern ich ermutige euch jetzt desto mehr. Wir haben eine große Vision für diese Kirche. Wir haben ein großes Herz, dass Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus finden. Amen. Und das, was uns Gott gegeben hat und geschenkt hat und verheißen hat und versprochen hat, lebt auf der Grundlage der Hingabe. Noch ein Satz zu Faktor Nummer 2, Stolz. Ich bitte dich, ich bitte dich, ich bitte dich, ich bitte mich, ich bitte uns. Gib deine eigenen Begrenzungen zu. Du kannst es nicht. Du wirst es nie können, dein Leben zu meistern. Das kann nur der, der der Erfinder des Lebens ist. Und deswegen sind wir geschaffen worden, dass er unser Leben dirigieren kann, dass er uns lenken und führen kann. Gib bitte das auf und so wirst du den Stolz verlassen. Glaube nicht, dass ein bisschen genügt. Ein bisschen genügt nicht. Aber besser als gar nichts. Besser, ein bisschen ist besser als gar nicht, aber es genügt nicht. Es genügt nicht, um hineinzukommen in diese Berufung Gottes für dein Leben. Wer träumt davon, mein Leben soll eine mächtige Auswirkung haben? Mein Leben soll Menschen und Bereiche beeinflussen? Wer davon träumt? Ein bisschen genügt. Ein bisschen Hingabe genügt nicht. 20% Hingabe genügt nicht. 30% genügt nicht. Gib ihm alles. Aber totale Hingabe ist perfektes Leben. Irrtum. Das ist ein Missverständnis. Glaube nicht daran. Mit unseren Schwachheiten, mit dem, wie wir sind, aber entschieden, mein Leben soll für ihn gehören. Dafür lohnt sich es zu leben.